Ich würde sagen, wir machen praxisrelevant weiter. Auch Johannes hat schon vorher ein Interview geführt.
Ja.
Johannes.
The stage is mine, aber das ist verkehrt, sondern the stage is ours. Und zwar war die Bühne diesmal der lieben Christina gewidmet, die auf unserem LNA-Kurs von Torben und mir einen ganz tollen Vortrag zum Thema psychosoziale Notfallversorgung und Notfallvorsorge gehalten hat. Und hört einfach rein, sie gibt uns ganz viele tolle Tipps, wie Erste Hilfe, auch psychosoziale am Einsatzort funktionieren kann, was man auf gar keinen Fall machen sollte, wenn man einen Trauerfall hat und wie man irgendwie elegant aus der Situation rauskommt, wenn es mal unangenehm ist. Ich habe viel gelernt, ich glaube, ihr werdet es auch. Viel Spaß.
Hallo Christina, ich freue mich, dass du heute bei uns bist und dass du die Einladung angenommen hast, bei uns mit den Pin-Up Docs mal ein kleines Interview zu machen über psychosoziale Notfallvorsorge und Versorgung. Ich hoffe, ich habe das jetzt schon richtig gesagt für PSNV, die korrekte Abkürzung. Und willst du vielleicht einfach mal
So, vielen
kurz
Dank.
drei Sätze sagen, wer du bist, was du machst, und danach unterhalten wir uns über das, was ganz, ganz viele Rettungsdienstler bewegt, würde ich vorschlagen.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Zu mir, Christina Schmidt ist mein Name, komme ursprünglich aus dem Rettungsdienst, war seit über 20 Jahren Rettungsdienst, habe dann nochmal studiert, Sozialpädagogik, und habe dann hier im Kreis Fulda das System der PSNV gebaut und bin da jetzt so ein bisschen auch unterwegs im Bereich Schulung und sowohl für Einsatzkräfte, PSNV, aber auch eben Krisenintervention und Angehörigenbetreuung.
Ja, super, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Wir beide sind so ein bisschen in Kontakt gekommen über einen Vortrag von dir beim leitenden Notarztkurs von MediLearn, der mich schwer beeindruckt hat, weil bisher war PSNV immer so ein Thema für mich, wo ich gedacht habe, ja, gibt es, die haben lila Westen an. Und man hat
Brauchen
so,
wir aber nicht unbedingt, gell?
nee, braucht man nicht unbedingt, aber ist hier zumindest bei uns in Niedersachsen so und ich glaube in Hessen tatsächlich auch. Oder? Ist das nicht so?
Ja, doch, so lila Pink.
Ja, genau. Aber trotzdem ist es so, ich weiß nie so richtig, wann braucht man euch eigentlich oder wann sollte man euch anrufen? Das ist eher die Frage, die dahinter steht. Und gerade im Notarztdienst, aber auch auf dem RTW hat man ja, oder auch auf der Intensivstation vielleicht, hat man ja relativ häufig mit plötzlichen Todesfällen zu tun, die auch unerwartet kommen. Und dann hatte ich bisher immer so in meinem Hinterkopf halt abgespeichert, ja. Man kann den Leuten ja eben PSNV anbieten oder Seelsorge. Also es ist ja in jedem Landkreis ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, wie man es jetzt am Ende nennt, ist ja völlig egal. Aber irgendeine psychologische Notfallnummer, die man auch anrufen kann. In manchen ist das über die Leitstelle, in anderen hat man das im NF-Handy eingespeichert und ruft da direkt an, wen man da anruft. Und dann ist aber leider meine Erfahrung, dass ich dann immer den Leuten, weiß ich nicht so richtig, was ich denen eigentlich sagen soll. Und dann ist das so, ja. Sollen wir jemanden anrufen, den brauchen sie so ein bisschen seelische Unterstützung? Und dann ist es in 99% der Fälle so, dass die Leute sagen, nee, brauche ich eigentlich nicht. Ich bin ja hier starker Bauer oder was weiß ich. Das ficht mich jetzt gar nicht an. Also Kühe sterben auch. Jetzt ist meine Ehefrau gestorben. Ist ungefähr dasselbe. Ne? Nein, übertrieben gesagt. Aber da stößt man immer so ein bisschen auf Granit oder beißt man auf Granit. Christina, wann ist der richtige Zeitpunkt, euch Bescheid zu sagen und was ist die richtige Einsatzindikation?
Da kommen jetzt irgendwie so ein paar Fragen zusammen,
Die ich
die
jetzt
mir da
mische.
durch den Kopf gehen.
Ja?
Genau, darf ich es ein bisschen aufdröseln?
Unbedingt.
Sehr gut, danke dir. Also, wenn wir jetzt in der Präklinik bleiben, wir lassen mal die Intensivstation hinten dran. Da kommen wir später dazu, würde ich mal vorschlagen.
Okay.
Wenn wir so in der Präklinik bleiben, also so klassischer Notarzteinsatz, gibt es ja prinzipiell so drei beteiligte Gruppen. Wir haben in der Regel den Patienten, der, sagen wir mal, klassischerweise dann, wenn die PSNV ins Spiel kommt, verstorben ist, aus welchen Gründen auch immer.
Ja.
Wir haben die Angehörigen und die Einsatzkräfte. Und für den Patienten braucht es dann ja nichts mehr,
Ein Totenschein.
außer vielleicht den L-Schein, genau. Aber du hast als Notarzt oder die Rettungsdienstler haben das Gefühl, den Angehörigen, den können wir jetzt irgendwie nicht so gut da alleine zurücklassen. Der ist doch in so einer Ausnahmesituation, dem würde es jetzt gut tun, wenn er weitere Begleitung hätte. Das ist ja dann so eine klassische PSNVB-Indikation, also für Betroffene. Mhm. Und je nach Landkreis gibt es da ja dann so entweder das System der Krisenintervention, System Notfallseelsorge, psychosoziale Unterstützung, wie sie sich auch alle nennen. Manche Landkreise haben auch Mischsysteme. Also da muss man einfach mal gucken, was der Landkreis so zu bieten hat. Mhm. Die lassen sich in aller Regel ja über die Leitstelle dann alarmieren. Und ich kenne das, das ist irgendwie schwierig, wenn man dann da hingeht und sagt, ja, soll man für Sie mal jemanden dazu rufen? Was soll man den Leuten
ja, da aber anbieten? Ja, der Sprung ist schwierig, mal, ne? Zu sagen, Genau. Wie formuliere ich das richtig, ohne dass der sich auf den Schlips getreten fühlt? Viele wollen ja auch keine Schwäche zeigen. Und,
genau.
Oder haben es auch noch genau. Nicht realisiert? Das hat man ja auch so das Gefühl. Ja, man ist jetzt noch 20 Minuten da, fährt dann wieder weg, aber eigentlich haben die noch
gar nicht alle begriffen. Genau, und man hat ja auch manchmal so das Gefühl, man muss auch diese Todesnachricht ja manchmal 2, 3, 4 Mal wiederholen, bis das irgendwie so halbwegs ankommt auch bei den Betroffenen, bei den Angehörigen etc. Und deswegen finde ich persönlich, also wenn ich Rolle Rettungsdienst dort bin, also ich muss ja immer unterscheiden, bin ich jetzt Rettungsdienst oder bin ich PSNV im Einsatz? Und wenn ich rettungsdienstlich tatsächlich in so einem Einsatz bin, finde ich so Formulierungen ganz hilfreich wie, wissen Sie, in Ihrer Situation, ich würde mir einfach wünschen, dass Sie die nächsten Stunden nicht alleine sind. Mhm. Und dann ist so der nächste Türöffner, gibt es jemand, den Sie jetzt dazu holen können, damit Sie nicht alleine sind? Ja. Und wenn der dann sagt, ja, mein Bruder, der Emil, der wohnt 2 Höfe weiter, wenn wir jetzt bei deinem Beispiel von Bauern bleiben, den könnte man mal anrufen, der war bestimmt schon im Stall, der kommt rüber, dann ist der Emil bestimmt total klasse für den Bauern, weil der kennt ihn, die 2 ticken gemeinsam und die haben bestimmt miteinander was die verbindet. Ja. Dann braucht er vielleicht gar keine PSNV, dann passt es.
Ja.
Mhm. Wenn aber da kein Bruder Emil da ist, der 2 Höfe weiter wohnt und auch auf Nachfragen niemand sonst dem Bauern, nennen wir mal Müller, irgendwie ins Gedächtnis kommt, dann kommt für mich schon so die PSNV ins Spiel. Und dann würde ich auch nochmal nachhaken, würde sagen, wissen Sie, ich würde mir wirklich wünschen, dass Sie in Ihrer Situation, wenn man sowas erlebt, wenn man die Frau verloren hat, die ist ja jetzt noch drüben im Wohnzimmer, die wird da auch noch ein bisschen bleiben, bis der Hausarzt gekommen ist und bis dann der Bestatter kommt und alles, dass Sie jetzt nicht alleine sind. Wäre es denn für Sie okay, wenn ich Kollegen dazu hole, die Sie jetzt einfach ein bisschen unterstützen, weil wir werden hier einfach noch ein bisschen was auch protokollieren, wir werden noch was aufschreiben, auch für einen Bestatter, für einen Hausarzt, aber wir müssen uns dann auch wieder verabschieden.
Ja.
Und das würde bedeuten, Sie sind jetzt dann allein und das würde ich mir für Sie einfach anders wünschen.
Mhm.
Und damit formuliere ich einen Wunsch, damit lasse ich diese komische psychologische Unterstützung, die ja jedem so die Nackenhaare aufstellen lässt und wo jeder so das Gefühl hat, der unterstellt mir jetzt, ich habe einen Dachschaden, lasse ich erstmal weg, weil eigentlich braucht derjenige ja auch keine psychologische Unterstützung, weil Trauer ist ja was ganz Normales. Es ist ja auch nichts Pathologisches,
ja.
Weil Trauer ist eine normale Reaktion einfach auf den Verlust von den Menschen und der braucht einfach eine Begleitung. Und deswegen finde ich persönlich so eine Formulierung dann hilfreich und habe auch so die Erfahrung gemacht, dass auf so eine Formulierung sich die Menschen einfacher einlassen können, als wenn ich da mit Seelsorge komme, mit psychologischer Unterstützung, mit psychologischem Notdienst, mit Krisenintervention, weil die wenigsten von uns würden für sich sagen, sie sind in einer Krise, sie sind in einer psychischen Krise, sie sind in irgendeiner Situation, wenn sie jemanden verloren haben. Nee, sie sind einfach wahnsinnig traurig.
Mhm. Genau. Das glaube ich auch, dass das eins der Kernprobleme ist. Und es ist ein spannender Tipp, einfach zu sagen, ich würde mir wünschen, ja, dass sie nicht alleine sind. Auch dann kann ich mit besserem Gewissen wegfahren. Das ist ja so ein zwischenmenschliches, wieder doch psychologisches Ding, ne, dass man denkt, okay, als Angehöriger, die waren jetzt hier, die haben versucht zu helfen, dann tue ich auch was für den und tue ihm den Gefallen,
dass
er mitkommt, sozusagen.
Genau, ne? Also es ist so ein Doppelhebel, sage ich jetzt mal. Und wenn ich diesen Wunsch formuliert habe und auch das Gegenüber das aber abgelehnt hat, dann ist es auch letztlich im Rahmen der Selbstbestimmung, dann ist es sein Recht. Und ja, ich kann das zwei-, dreimal mit Nachdruck formulieren. Und wenn derjenige es dann ablehnt und jetzt nicht irgendwie Anzeichen von einer akuten Eigengefährdung dem entgegensprechen, dann ist es auch okay. Dann würde ich jetzt auch nicht die PSNV, egal welches System, gegen den Willen einfach mal an die Einsatzstelle holen, um zu gucken, ob die nicht irgendwie den Fuß in die Tür kriegen. Also das ist dann auch nicht der Weg des Gangbaren, muss man einfach sagen. Mhm. Und was von mir auch noch so einfach ein Wunsch wäre oder ja so ein Appell oder einfach auch aus der Praxis, wenn ich PSNV-mäßig auch unterwegs bin, wäre so eine Haltung auch gerade, also diese Trauer, mit der wir manchmal konfrontiert werden, egal ob jetzt rettungsdienstlich oder auch in der PSNV-Arbeit, es ist ja eine natürliche Reaktion. Und das ist ja einfach nur, weil jemand einen Menschen verliert, den er wahnsinnig gern hat. Und gegen Trauer hilft nur Trauern. Und ja, auch wenn Tabor mit T beginnt, wie Trauern, hilft Tabor da nicht, sondern da hilft einfach eine Begleitung in der Situation. Und nur in ganz großen Ausnahmefällen ist da eine medikamentöse Therapie indiziert. Man tut den Betroffenen in aller Regel nichts Gutes, weil man verlagert diesen Prozess nur nach hinten. Und das ist nicht förderlich.
Ja, das möchte ich auch nochmal betonen an der Stelle. Finde ich super, dass du das auch nochmal sagst. Also ich weigere mich immer strikt dagegen, irgendwelchen Leuten an Einsatzstellen Tavor zu geben, auch wenn man das
danke dir
aus Medizin, also aus Sicherheitssicht wahrscheinlich ohne Probleme tun kann. Die werden nicht das Schnaufen auf einmal einstellen, aber man verschiebt einfach das Problem nur nach hinten und aus dem eigenen Zuständigkeitsbereich heraus und denkt, ja, man hat jetzt was Gutes getan. Das ist so blinder Aktionismus, führt einfach zu nichts und macht es für keinen besser. Außer, dass ich mich vielleicht als Notarzt kurz für 5 Minuten besser fühle und mein Notfallsanitäter, der mich durch die Gegend fährt, sagt, ah, das hast du aber gut gemacht, sind wir ja gut rausgekommen.
Genau.
So, also,
ich glaube auch, manchmal ist es so ein bisschen noch diese eigene Hilflosigkeit und erstmal wird die Symptomlast ja weniger. Also man hat ja erstmal schon das Gefühl, man hat denen was Gutes getan. Aber das ist halt, wenn man genauer hinguckt, ist es nicht so. Und ich glaube, daran darf man sich zwischendurch mal erinnern, wenn man so einen Impuls hat.
Jetzt medikamentös was zu machen.
Man genau.
Ja dazu, weil man hat das Ampullarium ja. Ne?
Genau.
So, gut. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Also einmal diesen Wunsch zu äußern. Und wenn der Patient das glaubhaft aber ablehnt und man das auch ein zweites Mal noch getan hat, dann soll man es auch dabei belassen und dann vielleicht versuchen, Nachbarn, Geschwister, Verwandte irgendwie ranzubekommen. Ich glaube, ich mache das immer so. Ich hoffe, die Mehrheit der Leute versucht das auch irgendwie so zu machen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das bei unseren Hörerinnen und Hörern so ist.
Denke ich auch. Und entschuldige, dass ich dich da unterbreche. Da einfach auch gucken. Also man darf da ruhig auch so ein bisschen out of the box denken. Also ja, man denkt immer als erstes so an Familienangehörige, aber es gibt ja auch Freunde, es gibt Nachbarn. Und ja, wenn Oma Müller sagt, ah, es ist doch schon 8:30 und um 8:30 kann ich niemand mehr anrufen. Ja, aber dürfte denn die Nachbarin Sie anrufen? Ja, natürlich dürfte die um 8:30 noch anrufen. Sehen Sie, dann dürfen Sie auch. Also ich glaube, da darf man auch beharrlich sein. Und ruhig die Leute auch selber anrufen lassen. Das ist sowas, was ich über die Jahre gelernt habe. Früher war ich da immer so, gehen Sie mal das Telefon her, ich rufe die schnell an, ob sie kommt. Die Leute ruhig selber anrufen lassen, einfach um so diese Selbstwirksamkeit auch zu fördern. Also das ist auch nochmal so eine Geschichte, damit die selber ins Tun kommen. Und damit die auch das Gefühl haben, selber wieder was tun zu können, um aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen. Und es ist noch ein zweiter Aspekt, da sind wir wieder bei dem Punkt, du hattest es vorher genannt, dass man ja manchmal das Gefühl hat, die realisieren das noch gar nicht richtig, dass jemand verstorben ist. Ich erlebe es immer wieder, wenn die das erste Mal in der Situation sind, dass sie es selber aussprechen müssen, dann realisieren sie es. Und deswegen ist es sowas, was ich gerne ja nicht provoziere, aber wo ich gerne dabei bin, wenn sie es das erste Mal selber aussprechen. Ja. Weil das für mich so ein Punkt ist, um zu einschätzen zu können, wie weit sind sie im Verstehen.
Absolut, da bin ich ganz bei dir. Also das ist auch wichtig, wir lassen die Leute selber anrufen und einfach diese Selbstwahrnehmung ist was.
Selbstwirksamkeit so ein bisschen zu fördern, genau.
Ja, und damit man auch sicher sein kann, okay, sie haben es jetzt verstanden. Das ist ja auch grundsätzlich was für die Überbringung von Todesnachrichten ganz wichtig ist. Das möchte ich auch gerne mal den Kolleginnen und Kollegen hier mit auf den Weg geben, weil das erlebe ich immer wieder, dass man wirklich kommuniziert, dass jemand tot ist. Das auch ausspricht. Ja, es hilft nicht zu sagen, ja, der wacht jetzt nicht mehr auf oder er ist jetzt von uns gegangen, was ich schon alles da an tollen Formulierungen erlebt habe. Tod ist ein Wort, hat so viel Macht und das brauchen die Leute in dem Moment. Also ist meine Erfahrung, dass man es einmal sagt, er ist leider tot oder verstorben, ja, und wir konnten ihm nicht mehr helfen oder ihr. Das ist einfach so. Ansonsten verstehen viele Menschen das einfach nicht, gerade in diesen Schocksituationen. Das erleben wir dann in der Intensivmedizin immer wieder, dass dann angerufen wird nochmal und wir waren, ja, wir wollten, ist er denn jetzt schon wieder wach? Nein, er ist ja tot. Also, aber ach, das hat uns doch gar keiner gesagt. Und das möchte man ja möglichst auch nicht am Telefon machen. Ne? Also, ja.
Und ich glaube, das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt, dass die Todesnachrichten, egal ob es präklinisch oder klinisch, dass die klar formuliert sind, dass die kurz gehalten werden, dass die gegebenenfalls einfach auch mehrfach wiederholt werden, wenn man den Eindruck hat, dass das Gegenüber es nicht verstanden hat. Also das ist was, das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich mit der Polizei rausfahre und zum Beispiel Todesnachrichten überbringe, dass das in dem ersten Zustand, weil da ist es ja oft so, dass die Angehörigen eben auch nicht dabei sind, wenn also dass wir klingeln und eben keine Reanimationsmaßnahmen vorausgehen oder irgendwas, wo schon so eine Annäherung an die Situation stattfindet, sondern dass das ja so Ad-hoc-Situationen sind, wo die Polizei klingelt und mit mir vor der Tür steht beispielsweise und dann sagt, ihr Sohn war doch im Urlaub, wir müssen Ihnen leider sagen, es gab einen Verkehrsunfall auf dem Brenner in Italien oder sonstiges, ihr Sohn war beteiligt, er ist leider verstorben. Und das sind ja auch so Situationen, die so ganz schwer greifbar sind für diese Angehörigen. Und da erlebe ich es immer wieder, dass wir es teilweise mehrfach auch wiederholen müssen. Und immer wieder kurz formuliert und immer wieder wiederholen, weil es sonst einfach nicht ankommt.
Ja, genau. Das glaube ich auch, dass das ganz, ganz wichtig ist. Du hast gerade schon was angesprochen jetzt, dass du auch mit der Polizei rausfährst. Ich habe mich immer gefragt, wie das läuft. Jetzt weiß ich es. Also die fahren da nicht alleine hin, so eine Streifenwagenbesatzung, sondern die nehmen jemanden mit, der vielleicht da auch geschult ist und quasi akut intervenieren kann. Sollte so sein.
Mal so, mal so.
Okay, genau. Habe ich mir fast gedacht, dass das wieder sehr abhängig ist von demjenigen, der das gerade macht und landkreismäßig wahrscheinlich wieder sehr unterschiedlich ist. Kommt ja auch in Krankenhäuser. Eine Frage von meiner Frau, die soll ich unbedingt stellen. weil sie ja die Erfahrung hat, dass das oft schwierig ist und man dann doch allein gelassen da irgendwie ist und den Leuten eigentlich nichts anbieten kann. Klar, bei uns wir können von jeder Religionsgemeinschaft relativ zügig jemanden heranbekommen, der mit den Leuten spricht. Aber es gibt ja auch eine große Anzahl von Menschen in Deutschland, die jetzt eben nicht gläubig sind. Und für die ist ja vielleicht jetzt der katholische Priester oder Pfarrer, ich weiß jetzt, Entschuldigung, nicht, wie es genau ist, aber der ist jetzt vielleicht der falsche Ansprechpartner in der Situation. Und die würden ja vielleicht lieber sich mit dir unterhalten oder mit jemandem anderen. Macht ihr sowas auch?
Jetzt muss ich arg aufpassen, jetzt kommt das Glatteis. Okay. Also es ist so, dass tatsächlich die Krankenhäuser eigentlich so eine Art hoheitliches Gebiet der Seelsorge sind.
Okay.
Und dass das System der PSNV dem rettungsdienstlichen Auftrag zugeordnet ist. Und das heißt, eigentlich im Bereich der Präklinik tätig ist.
Ja.
Sowohl in Mannflagen als auch eben im normalen Regelrettungsdienst. Aber, also ich kann nur aus meiner Praxis berichten, ich war dieses Jahr 3-mal in Notaufnahmen und ich habe auch eine Abschiednahme von 2 Kindern auf einer Intensivstation begleitet, wo die Mutter für hirntot erklärt wurde und entsprechend die Geräte ausgeschaltet wurden. Das ist eine Sache der Absprache und eine Sache des Systems. Und gerade wenn es um Kinder geht und man im Bereich der PSNV Kollegen hat, die, sage ich mal, eine gewisse Kompetenz für Kinder mitbringen, sind die Krankenhäuser beispielsweise und auch die Kollegen der Seelsorge dort oftmals recht froh, wenn dann auch die Kollegen der Krisenintervention in die Klinik kommen, beziehungsweise wenn es in den Bereich eben so Schnittstelle auch Krisenintervention im Schwerpunkt Psychotraumatologie geht, kann es durchaus sein, dass auch die Kollegen der Seelsorge in den Häusern durchaus sagen, da ist für uns eine Grenze erreicht, wo wir sagen, wir öffnen die Türen für die PSNV. Sagen wir es mal so. Also, aber generelle Einsatzindikationen für die Klinik gibt es bisher nicht. Das muss man einfach auch in den Kliniken klären, was es für Systeme gibt. Beziehungsweise denke ich auch, gerade wenn es kleinere Häuser sind, könnte ich mir vorstellen, dass durchaus auch, sage ich mal, vielleicht ganz, ja, die Türen eher aufgehen, wie wenn es große Häuser sind, wo es vielleicht auch entsprechend geschulte Kräfte aus verschiedenen Fachrichtungen gibt. Kinderpsychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie, was weiß ich was. Also da muss man einfach gucken, was gibt es für Systeme und wo kann man Schnittstellen herausarbeiten, die man sich zu Nutzen machen kann.
Aber du hast es jetzt so schön gesagt, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie schaut es eigentlich mit Kindern aus? Logischerweise kümmert ihr euch da auch. Gibt es da spezielle PSNV-Ausbildungen für Kinder oder ist das quasi one size fits all?
Also der Bereich Betreuung von Kindern ist ein kleiner Teilbereich der PSNV, der auch in der Ausbildung mit dabei ist, im Bereich der Krisenintervention. Wenn man sich für diesen Bereich interessiert, kann man sich natürlich spezialisieren. Und bei mir beispielsweise ist es so, dass ich da halt aufgrund meines Studiums einen Schwerpunkt hatte. Ich habe über 12 Jahre in der stationären Jugendhilfe gearbeitet, habe auch entsprechende Weiterbildung gemacht im Bereich Verhaltenstherapie mit Kindern etc. Deswegen bietet es sich bei mir eben an, auch das zu machen, um den Bereich so ein bisschen mit zu bedienen. Aber das war jetzt keine spezialisierte Ausbildung, Qualifizierung, die ich jetzt durch die Krisenintervention erhalten habe.
Okay. Aber ihr macht das, das ist ja schon mal gut zu wissen, weil ihr könnt es sicherlich besser, als wenn viele von uns das machen. Also ich auf jeden Fall, ist nicht meine große Stärke. Also Todesnachrichten überbringen, das kann ich gut, da habe ich viel Routine, aber das, was danach kommt, ist halt das.
Ich glaube halt, Kinder sind generell sowas, da holt jeder von uns erstmal tief Luft, weil, also ich hatte sowohl in der Präklinik schon als auch in der Klinik einem Kind eine Todesnachricht zu überbringen, dass die Mama gerade gestorben ist. Das macht was mit uns. Ja. Und da sind wir nämlich auch dann an so einer Schnittstelle. Es gibt eben in einem Einsatz nicht nur die Angehörigen, die vielleicht eine Unterstützung brauchen, sondern es gibt auch uns Einsatzkräfte. Und die PSNV hat halt auch noch diesen Bereich der PSNVE. Und das ist eben nicht abgedeckt durch Notfallseelsorge und Krisenintervention, sondern das ist ein eigener Bereich, eben so CSM, SBE-Geschichten, wo es darum geht, was ist denn, wenn uns was in den Rucksack gelegt wird? Ja. Und also ich weiß nicht, du bist ja auch viele Jahre im Rettungsdienst. Ich habe auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, Rettungsdienst ist super, Notfallmedizin macht wirklich Spaß. Also ich freue mich auf jeden Dienst, den ich mache. Aber ich hatte auch schon Einsätze, wo ich mir im Nachgang gewünscht habe oder auch bei Alarmierungen, wenn ich gesehen habe, zu was wir alarmiert werden, wo ich mir dachte, oh, eigentlich wäre ich gern woanders. Genau. Und wo ich auch danach gedacht habe, es hätte jetzt nicht sein müssen. Und genau, wo du merkst,
das kennt jeder und jeder hat seine unterschiedlichen Coping-Strategien, wie man natürlich umgeht. Aber man merkt auch, dass jedes Mal, wenn wieder doch ein belastenderer Einsatz war, dass immer eine Schippe oben drauf kommt.
Genau.
Und dass du wieder denkst, oh, das ist doch hier, muss man leider so sagen, es ist eine Scheiße hier, ja.
Genau.
Also, und warum muss ich mich eigentlich die ganze Zeit immer damit rumärgern? Und im Ende interessiert sich niemand dafür. Das ist ja oft so, sollte nicht so sein, aber gerade wenn man in
doch dem immer noch sehr, wir sprachen vorher darüber, männerdominierten Rettungsdienst unterwegs ist oder gerade auch in der Welt der Berufsfeuerwehren oder so, da kommt das ja eigentlich nicht vor, ne, dass einer mal Schwäche zeigt. So, und wenn einer mal Schwäche zeigt, dann ist er, was ist er denn für ein Warmduscher, so ungefähr, ja?
Ja, und das darf halt einfach nicht sein, das ärgert mich. Genau. Also da bin ich wirklich auch so, also ich finde, und also ich habe damals meine Diplomarbeit zum Thema Stressbelastung im Rettungsdienst gemacht. Mhm. Und zwar nicht Stress, sondern wie belastend werden verschiedene Einsätze vom Personal empfunden. Mhm. Und würde man denn, wenn was angeboten werden würde, und ich muss sagen, meine Umfrage, mein Diplom wurde halt 2004 erstellt, würde denn was angenommen? Und 2004 war ja noch nicht so die Zeit, wo das überhaupt so das Thema war.
Ja, ja.
Und schon damals, es war eine absolut anonymisierte Umfrage, kam raus, dass viele durchaus zugegeben haben. Und allein das Wort zugegeben, finde ich, ist schon so ein, ist ja schon ein Statement. Hat schon ein
Geschmäckle, ne?
Hat schon so ein Geschmäckle, genau. Mhm. Zugegeben haben, ja, da bleibt was. Ja, da schlafe ich mal schlecht. Ja, da habe ich irgendwelche Flashbacks. Ja, das macht was mit mir. Und ja, ich würde mir wünschen, dass es was gibt. Und ich finde, und das ist halt so ein Statement, wir schicken die Leute gut ausgebildet inzwischen, egal ob Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, Notärzte, wir schicken die Leute gut ausgebildet in die Einsätze. Und es ist verdammt nochmal die Verantwortung, die da auch wieder gut rauszuholen, wenn was vorfällt. Und also das ist sowas, das liegt mir einfach wahnsinnig am Herzen. Und da braucht es gute Systeme dafür. Und da braucht es Angebote, die auch nicht nur auf dem Papier existieren, damit sich irgendwelche Hilfsorganisationen damit irgendwie gut dastehen lassen können, sondern da braucht es Angebote, die einfach auch den Bedürfnissen der Einsatzkräfte entsprechen. Und die auch angenommen werden können. Und da braucht es nicht externe Psychologen, die kommen und denen man dann, wenn man sagt, oh, ich habe den Tubus aber nicht reingekriegt in das Kind, irgendwie war der zu groß und dann hatte ich den falschen und das Laryngoskop ging nicht und so, die einen angucken und nicht wissen, was ist ein Tubus, was ist die richtige Größe, was ist ein Laryngoskop, sondern das muss auf Augenhöhe geschehen. Und da müssen Leute ausgebildet sein, die einen abholen.
Mhm. Also man merkt richtig, wie dir das am Herzen liegt. Es ist ja auch total, total wichtig. Ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass es niederschwellig ist. Ne? Also, genau. Dass man nicht irgendwie groß, am besten einen dreiseitigen Antrag mit zwei Durchschlägen schreiben muss, damit irgendwie dann irgendwas passiert, sondern eigentlich muss es unaufgefordert, finde ich, von der Dienststelle bei den entsprechenden Meldebildern müsste man eigentlich sagen, es gibt eine strukturierte Nachbesprechung. Schon mal, das ist ja das Erste. Also ich versuche das zum Beispiel nach solchen Einsätzen immer schon mal zu debriefen. Und dass man dann guckt, ist da vielleicht einer aus dem Team, der damit nicht, wo man das Gefühl hat, der braucht jetzt was. Oder, um es ganz niederschwellig zu machen, zu sagen, okay, wir machen mit dem gesamten Team eine gepierte sozusagen Nachbesprechung. Das ist natürlich sehr großer Aufwand und wir wissen ja alle, wie das mit Personal und Zeit und Geld und überhaupt dieser Ressource ist. Nur dafür möchte ich auch nochmal hier an dieser Stelle werben. Wir verheizen ja das Personal, wenn wir uns um das Personal kümmern. Also es ist zwar kurzsichtig vielleicht sinnvoll, es nicht zu tun, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, sage ich mal, aber mittel- und langfristig macht es gar keinen Sinn, da nicht zu investieren.
Überhaupt keinen Sinn. Und also ich glaube, das, was du sagst, ist genau das richtige Vorgehen. Ich glaube, wir alle brauchen eine Haltung dazu, egal auf welcher Position wir in diesem Team sind, dass es völlig normal ist, nach so einem Einsatz nochmal gemeinsam in der 6 zu bleiben.
Ja.
Beziehungsweise einfach in der 8, weil das gehört zu diesem Einsatz. Und wenn wir die Karre wischen, bleiben wir auch erstmal nicht, sind wir auch erstmal nicht wieder einsatzklar, sondern dann haben wir unsere Einwirkzeit. Und diese Nachbesprechung im Team, was haben wir vorgefunden, was waren unsere Maßnahmen, was lief gut, was würden wir vielleicht beim nächsten Mal anders machen, wie geht es uns jetzt? Allein das hilft uns ja schon, weil jeder hat was anderes mitgekriegt und jeder fängt an, seine Sachen nochmal zu schildern und auch dadurch vervollständigt sich für jedes Teammitglied das Bild, was dieser Einsatz, sage ich mal, was diesen Einsatz ergibt. Ja. Und jeder von uns braucht so ein relativ komplettes Bild, damit er in die Verarbeitung gehen kann. Hm. Und allein, dass wir im Team drüber reden, ermöglichen wir schon dieses Puzzeln miteinander. Hm. Und da weiß man einfach, dass allein das schon hilft, in die Verarbeitung zu gehen. Ja. Und ganz oft braucht es danach dann gar nicht mehr irgendjemand Externen, der dazukommt, um einen großen Budenzauber zu veranstalten, in Anführungszeichen. Hm. Und trotzdem muss klar sein, wenn es auch nur einen im Team gibt, der es braucht, dann muss es niedrigschwellig möglich sein. Und zwar ohne, dass es irgendwie ein Augenrollen gibt oder Sonstiges.
Ja, oder mit dem Finger hinterher darauf gezeigt
wird,
gesagt wird, na, also wer in dem Job arbeitet, sowas habe ich ja schon häufiger mal gehört, ne, der muss auch damit klarkommen, das ist halt so, das gehört dazu.
Nein.
Das ist halt nicht so, ne?
Genau. Also,
sondern sind alles nur Menschen und jeder hat auch eine andere Schwelle. Und jeder hat ja auch vielleicht zu Hause andere Mechanismen, um das zu verarbeiten. Es gibt ja auch Leute, die können zu Hause darüber gar nicht reden, weil sie keinen haben, mit dem sie reden können.
Genau.
Wenn er da ist oder da jemand ist, der das auf gar keinen Fall hören will oder was weiß ich. Das wissen wir ja alle nicht, sondern wir gucken den Leuten ja nur vor den Kopf. Ne?
Also ich kann nur sagen, hier zum Beispiel bei uns im Landkreis, wir haben genau aus dem Grund, haben wir vor 3 Jahren ein PSNV-Team für Einsatzkräfte aufgebaut. Hm. Und in diesem Team sind quasi aktive Einsatzkräfte der Feuerwehr aus der Leitstelle, sind Notärzte, Notfallsanitäter mit drin und psychosoziale Fachkräfte, die alle gemeinsam diese Zusatzausbildung haben. Mhm. Und wir haben eine Hotline, die geht auf ein Handy und auf ein AB quasi und die wird 2-mal am Tag abgehört. Und wenn da irgendjemand aus dem Rettungsdienst, aus dem Bereich Feuerwehr einen Einsatz hat, den er nachbesprechen möchte, dann geht es überhaupt nicht über irgendwelche Rettungsdienstleiter, über Wachleiter, über die Leitstelle, sondern jeder hat die Nummer und kann anrufen.
Ja, aber das ist ja total super. Also so Projekte, ich glaube von der Digina gibt es auch so ein Projekt.
Genau, Empty.
Empty Hotline, genau, kann man anrufen. Ich packe euch die Telefonnummer auch nochmal in die Shownotes. Bei Twitter wird die häufig mal erwähnt, wenn man nicht mehr kann. Dann ruft man da an und dann wird einem zumindest schon mal zugehört. Ja, also das ist erstmal wichtig und dann kann man gucken, wie geht man damit weiter um. Meine Erfahrung ist, dass eben ganz, ganz viel schon mal einmal ein Gespräch hilft und man sich hinterher deutlich besser fühlt dann schon mal und das vielleicht für sich danach auch selber verarbeiten kann, dass damit eigentlich schon gegessen ist, sage ich mal, das Thema. Ne? Aber man muss das eben annehmen. Du nimmst mir ganz, ganz viele Dinge vorweg. Wollte dich eigentlich als nächstes fragen, was sind die 3 essentiellen Erste-Hilfe-Tipps für psychosoziale Notfallvorsorge oder Versorgung? Du hast schon das Wichtigste beantwortet, was mir eigentlich am Herzen lag. Also ich würde sagen, auf jeden Fall darüber reden, ja, also für sich selber und wenn man mit Angehörigen spricht, eben diesen Wunsch ihnen sagen, wir formulieren unser Angebot an sie als Wunsch, dass sie das vielleicht annehmen und sich sozusagen auch ein bisschen in der Bringschuld sehen, wenn wir das Gefühl haben, dass es für Angehörige wichtig ist. Und wir versuchen natürlich Angehörige mit in den oder Freunde oder Nachbarn oder wen auch immer mit ins Boot zu holen, dass sie nicht alleine sind am Ort des Geschehens. Aber jetzt nehmen wir mal die Situation an. Wir haben Angehörigen haben das Angebot angenommen und PSNV ist quasi auf dem Wege. Das ist jetzt ja, ihr rückt ja nicht mit Blaulicht an, also zumindest nicht überall. Und das heißt, es dauert ja ein bisschen, macht das alle ehrenamtlich. Jetzt haben wir, sagen wir mal, ihr habt eine halbe Stunde Vorlaufzeit und jetzt stehe ich da so blöd rum. Tavor soll ich nicht machen.
Sorry.
Gehst
jetzt zum Äußersten. Redest mit ihnen.
Ich muss jetzt ins Gespräch. Ich habe mein Protokoll fertig, kann mich nirgendwo dran mehr festhalten und wir stehen da alle und dann ist da Oma Erna und die fühlt sich dann, also jetzt ist mal der Ehemann verstorben und die fühlt sich dann auch immer so, das ist immer toll, die fallen dann ja in so Muster hinein, wie man das so früher gemacht hat. Dann wird einem erstmal was zu trinken angeboten.
Super. Also Oma Erna darf.
Genau, dann sage ich auch mal, ja, so ein Glas Wasser nehme ich schon und dann setzen wir uns hin und dann kann man ja mal so ein bisschen versuchen, das Zwischenmenschliche zu verzapfen. Ich glaube, man muss dem Reflex zu widerstehen, zu sagen, ich bin jetzt hier mit allem fertig und tschüss, so, ne, wünsche da noch viel Kraft und dann nachher, wenn es wieder klingelt, machen sie die Tür auf, vergessen sie es bitte nicht, dass wir in die Feuerwehr schicken müssen, das ist ja uncool. So, hast du da so ein Gesprächsopener nochmal irgendwas, was du dann machst, also was, wenn du versuchst, diese Zeit zu überbrücken?
Also wenn du jetzt nicht im PSNV-Dienst selber tätig bist?
Genau, also ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, so ein bisschen ein Setting zu schaffen. Also wie du schon gesagt hast. Also ich finde, sich mit Oma Erna hinzusetzen, ist schon mal ein guter Schritt. Und die Angehörigen verfallen ja ganz oft in so gewohnte Muster. Was steht dahinter? Die versuchen, sich darüber zu stabilisieren, weil Gewohnheit gibt Sicherheit. Und Eigenaktivität gibt Aussicherheit. Also lasse ich die machen. Ich habe auch schon nachts um 2 Leberwurstbrot geschmiert gekriegt. Ich habe es nicht gegessen, aber ja, sollen sie es mir schmieren. Ist okay. Ja. Und ich glaube, das dürfen die gerne machen. Ich bin jemand, der versucht, den Angehörigen dann immer so ein bisschen schon mal Informationen zu geben, weil ich finde, Informationen hilft gegen Kontrollverlust und hilft einfach auch so ein bisschen eine Situation langsam einschätzen zu können. Und also egal, ob jetzt im klinischen Bereich oder auch in der Präklinik, aber in der Präklinik ist es ja oft noch wichtiger. Also und das finde ich ist immer so ein bisschen gestaffelt, nämlich einmal, was war bisher? Also da kann man ja dann auch tatsächlich schon mal nochmal sagen, Sie wissen ja, Sie haben Ihren Mann vorgefunden, Sie haben dann einen Notruf abgesetzt, also so dieses Ganze, was war bisher, dann was ist so halt auch die Situation jetzt, wir haben die Reanimation eingestellt, weil da gab es keine Möglichkeit mehr, bla 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 bla. Und dann aber auch schon mal so ein bisschen Ausblick, was kommt denn jetzt noch als nächstes, weil ganz oft ist es ja was man auch öfter, sage ich mal, wiederholen muss, weil es einfach zu viele Informationen sind. Und ich finde gerade auch, ja, bei Oma Erna ist anzunehmen, dass es eine natürliche Todesursache ist, aber manchmal ist es ja auch so, dass man den irgendwie dann auch verkaufen muss, dass jetzt dann die Polizei kommt und die Kripo, weil man es nicht genau einschätzen kann, dann finde ich, ist es immer wirklich wichtig, dass man auch nochmal so ein bisschen betont, wissen Sie, das ist nicht, weil Ihnen jetzt irgendein Fehlhandeln unterstellt wird, sondern das ist eine normale Vorgabe, weil wir von Seiten des Rettungsdienstes oder du als Notarzt, wir können das nicht einschätzen, woran er jetzt wirklich gestorben ist, er oder sie. Ja. Deswegen ist es eine Vorgabe, eine rechtliche, dass eben die Polizei hinzugezogen wird, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie was falsch gemacht haben, weil ganz oft ist das ja so eine Verschaltung bei den Angehörigen, dass die sofort denken, wir haben was falsch gemacht.
Oh, jetzt deswegen, die Polizei. Was sollen die Nachbarn denken?
Ja, genau, das ist ja so eine ganz große, große Sorge. Hm. Und das gehört dann so in diesem Block, was kommt jetzt noch, was wird noch passieren? Und ich finde, so zum Abschluss dieses Informationsblocks gehört immer die Frage, ich werde mich jetzt dann auch verabschieden, wenn die Kollegen da sind, gibt es denn irgendwelche Fragen an mich?
Hm. Ja.
Also dieses nach offenen Fragen fragen.
Ja, also das ist immer, das ist ja auch in der Gesprächsführung so, immer am Ende nochmal fragen, haben Sie alles verstanden und haben Sie noch, gibt es genau, noch Unklarheiten im Prinzip oder brennt Ihnen noch was auf der Seele? So
genau.
Das immer. Aber ich finde auch, dass ganz, ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und dass man den Leuten erklärt, wie es weitergeht. Man legt sich mit den Jahren ja seine Standardsätze da zurecht, die man immer so hat. Das ist immer, wenn man das reflektiert, immer beängstigend, dass man eigentlich den Leuten immer dasselbe erzählt. Aber ich erzähle allen Leuten auch, warum mache ich jetzt den Leichenschein, also den Totenschein fertig. Wofür ist das wichtig? Dann sage ich immer, Sie haben damit aber nichts zu tun. Ich lege Ihnen das alles zusammen jetzt hier hin. Das ist alles für den Bestatter oder für die Polizei, je nachdem, weil dann kann man das gleich mit in die richtige Bahn lenken,
wie es
ihn betrifft. Ja. Und dann da sage ich, das ist einfach, in Deutschland ist ja so ein Staat, sage ich immer, da gibt es ja ganz viel Bürokratie. Und so ist das leider auch mit dem Tod. Dann hat man das Thema Tod am Ende auch nochmal.
Genau.
Da ist ganz viel Bürokratie gehört dazu, aber das nehme ich Ihnen alles ab. Ich fülle das jetzt aus. Sie müssen es nur hier auf Ihrem Tisch liegen lassen und der nimmt das nachher mit, derjenige oder diejenige, die dann kommt. Und dann sind die Leute schon mal ganz erleichtert und dann kommt trotzdem am Ende immer wieder, wenn ich dann frage, ja und was kann ich Ihnen noch irgendwie was Gutes für Sie tun oder gibt es noch irgendwas, was offen ist? Ja, wie geht es denn jetzt weiter?
Hm.
Dann sage ich, ja und jetzt haben wir ja schon, das versuche ich auch meistens zu erledigen, wenn keine PSNV kommt, dann sage ich, oder nicht die Polizei, dann sage ich, wir müssen jetzt aber noch einen Bestatter beauftragen.
beziehungsweise Sie müssen den beauftragen, mhm. das kann ich Ihnen nicht abnehmen. Dann sage ich immer, das dürfen wir auch nicht, weil das ist ja auch, wenn wir Ihnen einen empfehlen, das wäre ja Vorteilsnahme im Amt, das versteht faszinierenderweise fast jeder, dann müssen Sie jetzt einen und dann suchen wir gemeinsam die Telefonnummer raus. Meistens haben die Leute ja irgendwie einen, wo schon irgendeiner mal beerdigt wurde, dann ruft man da an. Der kommt auch sofort hier vorbei sozusagen dann geben Sie dem das alles. Und das ist dann auch, dann haben die das auch nochmal gemacht, dann haben sie dieses, was du gesagt hast, selber da angerufen.
Genau.
Und, dadurch haben sie eigentlich am Ende, also ich habe fast immer das Gefühl, sie haben zumindest verstanden, dass der Angehörige und die Angehörige jetzt verstorben ist. Die haben einmal geklärt, PSNV ja oder nein, Polizei ja oder nein, wie geht es jetzt weiter? Hm. Und dann kann man eigentlich immer ganz guten Gewissens wegfahren, weil man kann ja nicht immer diesen Punkt erreichen, den du vorhin meintest, naja, dann kommt der Onkel rüber. Oder der Nachbar, das schafft man ja nicht immer. Also genau. Manchmal ist es ja so, ja, okay, ich habe einen Sohn, der macht sich auch auf den Weg, aber der kommt aus 200 Kilometer Entfernung jetzt angefahren. Genau. Darauf kann man natürlich jetzt als Rettungsdienst nicht warten. Also das ist halt leider einfach so.
Und manche wirken ja auch tatsächlich so stabil, dass man sagt, man traut denen zu, diese 200 Kilometer Fahrtstrecke des Sohnes alleine zu überbrücken. Ja. Und auch, dass man sagt, man hat das Gefühl, man kann die jetzt alleine auch zu Hause lassen, bis der Sohn dann da ist und kann sich guten Gewissens trotzdem verabschieden und wieder einsatzklar melden.
Genau. Also genau. Da muss man einfach, da kommt es ein bisschen auf Fingerspitzengefühl an, finde ich tatsächlich immer. Genau. Aber ich glaube, du hast ganz, ganz viel geschafft, hier uns Verständnis für PSNV nahezubringen. Vielen Dank erstmal dafür. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten unbedingt mit auf den Weg geben möchtest? Dann wäre jetzt der große Moment.
Oh Gott, du überrascht mich ganz kalt. Da habe ich einmal die Möglichkeit und ja, ich habe kein Konzept. Meine
große, weite Podcast-Welt nochmal. Dann übernehme ich das für dich.
Sehr gerne. Was wollte ich sagen?
Liebe Leute, denkt an PSNV. Das ist das Wichtigste. Verhaltet euch genauso professionell im Einsatz. Was die psychologische Nachsorge angeht, wie ihr das notfallmedizinisch macht und denkt auch an euch selber.
Oh ja.
Nehmt Angebote in Anspruch. Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, das Gefühl habt, dann ruft zum Beispiel die Empty-Hotline der Digina an. Oder vielleicht gibt es bei euch im Landkreis auch so ein tolles Konzept wie im Landkreis Fulda. Das kommt ganz darauf an. Und wenn ihr richtig Bock darauf habt, sowas vielleicht aufzuziehen, falls das noch nicht gibt, dann bemüht euch und ich glaube, dann können Sie dir auch einfach eine E-Mail schreiben, oder?
Na klar, seid renitent.
Also, wir stellen dann gerne den Kontakt her, falls es da irgendwie Fragen gibt, gerne über unsere Webseite und dann kriegen wir das irgendwie moderiert und gedeichselt. Christina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war super, es hat mir Riesenspaß gemacht und es hat wieder meinen Horizont gewaltig erweitert, würde ich sagen.
Ich danke dir.
Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.
Tschüss, mach's gut.
Und jetzt ist es natürlich wieder der Klassiker. Wir haben unser Codewort vergessen, aber das reiche ich jetzt fix noch nach. Das Codewort für PSNV lautet Oma Erna. Ich wiederhole nochmal Oma Erna. Ja, das war super. Das Codewort habt ihr euch hoffentlich gemerkt, was ich nochmal nachträglich eingesprochen habe. Und ich glaube, das war unsere Weihnachtsfolge.
Nein, es geht noch weiter.
War's nicht?
Wir haben auch kein Codewort für den Journal Club.
Oh ja, den muss ich, das müssen wir am Ende noch machen, müsst ihr dran denken, das muss ich noch reinschneiden.
Ja.